Und wie fühlt sich das an im kühlen Aufnahmestudio?
Kühler ist immer noch 24 Grad hier.
Ja, aber
Aber.
ich, also hier ist es richtig frisch draußen. Und ich habe heute Morgen, ich war im T-Shirt draußen und habe gedacht, boah, nee, ist mir zu kalt. Also.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenaarth. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina. Herzlich willkommen zu Episode 5, zu Kapitel 5, Ödland der Träume.
Und diesmal sind wir bei Simon.
Der Himmel war voll wirbelnder grauer Streifen. Fern am nördlichen Horizont drohte ein dicker Wolkenknoten wie eine erhobene Faust. Zornig, purpurrot und schwarz. Kannst du mir bitte mal sagen, wie purpurrot und schwarz geht?
Ziemlich dunkles Rot. Ja, doch. Ja, doch.
Okay.
Ich konnte es mir vorstellen.
Gut. Genau, Simon. Zuletzt waren wir bei Simon in Episode 3 und Kapitel 3. Das war Osten der Welt.
Da war er gerade beleidigt, als wir ihn verlassen haben.
Und zwar ziemlich. Also ich finde, er hat auch in diesem Kapitel jetzt wieder so Stellen, wo man denkt, ja, er wird langsam erwachsen, kommen wir gleich zu. Aber er hat auch immer noch so Momente, wo du denkst, boah, Simon.
Wollen wir nicht vergessen, wie alt ist der Junge? 16? Aber es passt halt zu diesem Alter.
Ja, nein, aber ich finde, man merkt diese Entwicklung.
Ja, doch, das ist mir auch aufgefallen, ja.
Wie er einfach an manchen, also er ist nicht nur noch Mondkalb, er wächst so ein bisschen in die Rolle des Ritters rein, auch wenn das natürlich auch noch weit entfernt ist. Und um zurückzukommen auf sein Sauersein, er wollte ja gerne mit Sludek, Winabik und Kantaka los und Hellnagel holen. Das war der Grund. Nur noch mal so als Hintergrund, ne?
Er wollte quasi mal wieder losstürmen, ohne eigentlich tatsächlich besonders gut als Ritter mit seinem Schwert umgehen zu können. Weil genau das macht er nämlich gerade jetzt mit Sludek. Er übt und die beiden trainieren zusammen. Beobachtet von Winabik, Kantaka und Jeremias.
Genau. Und zwar im Feuergarten oben auf dem Abschiedsstein. Das Wetter ist wieder umgeschlagen. Das, was in Anführungszeichen Sommer war, ist wieder weg. Es ist wieder kalt.
Nicht, dass es wirklich je warm gewesen wäre.
Nein, aber es ist wieder kälter geworden. Also es war wohl jetzt mal ein paar Tage lang etwas besser.
Aber wir müssten ja immerhin auch noch September haben. Das heißt, es wird auf jeden Fall wieder kälter, weil es ist dann schon langsam Herbst. Und was er auch hier wieder macht, was mir auch schon im vorherigen Kapitel aufgefallen ist, also so ganz unnütz war seine Zeit bei den Sithi wohl nicht und die Schenspiele mit.
Aditu.
Danke. Aditu,
Bitte.
weil er denkt ziemlich oft an das Shen-Spiel. Also ich glaube, im vorherigen Kapitel war es schon zwei, dreimal. Jetzt denkt er wieder dran und tatsächlich hilft ihm das auch und er schafft es, Sludek beim Trainingskampf auszutricksen.
Er kriegt dann aber von Sludik gleich auch wieder einen Dämpfer. Also er sagt einerseits, das hat er gut gemacht. Andererseits sagt Sludik, du musst aber bedenken, wenn du ein echtes Schwert hast, weil sie ja immer noch mit Holzschwertern kämpfen, dass sich das anders verhält, dass es auch vom Gewicht anders ist. Deswegen hat er an sein Schwert jetzt auch Steine gebunden, damit es vom Gewicht her besser passt. Und wenn du eine Rüstung anhast zum Beispiel und dich dann freiwillig auf den Boden begibst,
Kannst du nicht
da
machen.
solltest du dir sehr, sehr sicher sein, dass du da auch wieder aufstehst, weil ich glaube, in so einer Rüstung, die ja auch ein paar Kilo wiegt, kann man nicht so ganz so einfach aufstehen. Und Simon steht da halt jetzt im Moment auch nur im Hemd, wobei er sehr froh ist über dieses Hemd. Da wollte ich nämlich auch noch mal drei Sätze drüber verlieren.
Das Hemd von seinen Verehrerinnen oder von seiner
Ja,
Verehrerin.
das haben sie ihm geschenkt. Ein Mädchen aus Neu-Gadrin-Set. Einerseits genießt er das so ein bisschen, andererseits findet er sie auch ziemlich albern, ne?
Er sagt der Richtige. So viel besser ist er ja auch nicht.
Ja, aber wie das bei so Teenagern halt ist, ne? Und ich glaube, dieses lief dann immer mit seiner Freundin rum und die kichern halt auch nur rum und bewundern ihn aus der Ferne. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche ernsthaften Gespräche stattfinden oder ähnliches. Von dessen wegen, ja. Ne?
Wobei die Mutter sich wahrscheinlich freuen würde, wenn ihre Tochter irgendwo einen Ritter abkriegt, der ja immerhin auch zu den Kriegsräten des Königs oder des, naja, nicht wirklich König, aber möchte
Des
gern König,
Prinzen.
den Prinzen, eingeladen wird. Also er ist dann schon ja irgendwo im inneren Kreis mit.
Mhm. Genau.
Aber er kann es trotzdem nicht so ganz verdrängen, dass er nicht mit Eolair und Ison mitgehen durfte. Die waren irgendwie am Tag vorher aufgebrochen.
Ja.
Mit ein paar Freiwilligen, die hauptsächlich, glaube ich, auch aus dem Frissing-Stamm kommen, die da sich niedergelassen haben zurzeit.
Mhm.
Und wir haben den Eindruck, dass der gute Sludig auch ein bisschen sauer ist.
Nicht nur ein bisschen.
Ist auch nicht so gut. Der ist auch nicht so gut gelaunt.
Ja, und das ist halt die Stelle, an der Simon halt seine neu erwachte Größe so ein bisschen zeigt. Josua ist ja kein König in diesem Sinne und kann deswegen nur Erkünländer zum Ritter schlagen. Und Sludig ist so ein bisschen neidisch, glaube ich.
Mhm.
Und an der Stelle zeigt Simon halt so ein bisschen Größe, weil er halt überlegt, so nach dem Motto, wir wissen das alle und Binabek und ich waren ja dabei und wir werden das nie vergessen. Und Iskrimnur wird dich sicherlich auch zum Ritter schlagen, wenn er wiederkommt. Und dann, Sludig dann so, ja, falls er überhaupt wiederkommt, das weiß man, wissen die ja nun auch nicht. Die wissen ja auch nicht, wo Iskrimnur sich im Moment rumtreibt.
Ja, aber ich habe festgestellt, Simon macht tatsächlich nicht nur im Schwertkampf Fortschritte, sondern halt wirklich auch im Zwischenmenschlichen. Das fand ich sehr, sehr schön von ihm, dass er versucht hat, seinen Freund zu trösten.
Ja, auch die, wie das da beschrieben wird, Simon überlegte sorgfältig, ehe er weitersprach. Wir wissen alle, wie wichtig du warst, Sludig. Josua hat's allen erzählt, aber Binabek und ich waren dabei und wir werden es niemals vergessen. Ja. Ja, die turnen da so eine ganze Stunde auf diesem Abschiedsstein im Feuergarten rum, stellen halt fest, es ist kalt und überhaupt und machen sich dann auf in die Waffenschmiede, die es inzwischen auf dem Sesuadra gibt.
Das war aber eine Idee von Freosel.
Die Waffenschmiede,
der der neu ernannte Hauptmann von Neu-Gadrinzett ist.
Genau.
Und auf dem Weg dorthin laufen sie Gelue über den Weg, die mit Binabek und Simon was vorhat. Und sie bittet, dass sie dann vielleicht bei Sonnenuntergang zu ihr in die Sternwarte kommen. Sie benötigt ihre Hilfe. Da merkt man auch ein bisschen, dass Sludig schlecht gelaunt ist. So Hilfe von einem Zaubertroll und einem ritterlichen Drachentöter.
Ja. Ich kann es irgendwie verstehen. Der Simon ist da wirklich, ja. Also wenn man so bedenkt, wo der Simon herkommt, ist es ja wirklich schon ein steiler Aufstieg. Und auch wenn Binabek dann auch schon vorher erwähnt hat, es ist genug Ruhm für alle da und es müssen nicht immer alle dieselbe Ehre tragen. Und man merkt schon, dass Sludig da ein bisschen rumgrummelt. Aber ganz ehrlich, Sludigs Zeit kommt noch.
Wie gesagt, ich kann ihn auch verstehen, weil wenn du dann halt so einen Jungspund vor die Nase gesetzt bekommst, der dann zum Ritter ernannt wird und du, was weiß ich, wie viele Jahre Sludig da vielleicht schon drauf hinarbeitet, ist das schon frustrierend.
Ja, zurück zu Gelue. Gelue hat was vor und zwar, erzählt sie das da schon? Genau, die Trommstraße wird täglich gefährlicher und vielleicht kann man sie bald nicht mehr begehen. Gelue meint dann so, wir müssen die Zeit nutzen, die wir noch haben, um uns da nochmal in Anführungszeichen umzugucken und kommt doch bitte bei Sonnenuntergang eben in die Sternwarte. Und der Jeremias macht sich dann Gedanken, komisch, wo ist Lilith?
Sie folgt ja entweder ihm oder Gelue.
Genau, und Gelue war alleine.
Bei Jeremias war sie ja offensichtlich auch nicht.
Nee.
Aber das Rätsel löst sich relativ schnell, weil wir springen ja dann gleich zu Sonnenuntergang. Und Lelet sitzt schon so mit abwesendem Gesichtsausdruck in der Sternwarte herum. Also da hatte ich auch schon den Eindruck, oh, da ist schon jemand auf der Straße der Träume.
Ja, und wir hatten ja auch im letzten Kapitel das schweigende Kind bei Tiamat diese Träume mit dem kleinen Mädchen und das auch schon mit Gelue, mit Lelet in Verbindung gebracht, ne?
Mhm. Ja, das war irgendwie am naheliegendsten, weil sie ja so quasi Gelues Medium ist.
Genau. Simon sorgt sich da erst so ein bisschen um die Lilith, so nach dem Motto, der ist kalt oder können wir irgendwas tun oder die ist so komisch. Und als Gelue dann dazukommt, sagt sie, nee, macht euch mal keine Sorgen. Lilith ist schon in Anführungszeichen vorausgegangen. Die ist eigentlich immer nur dann so richtig glücklich, wenn sie auf der auf der Straße der Träume ist.
Ja, vielleicht, weil sie dann den ganzen Rest, der ihr so widerfahren ist, am besten verdrängen kann.
Ja, ich denke auch.
Aber Gilo ist ja auch nicht alleine. Die hat auch noch jemand anders mitgebracht. Nämlich Vater Strangiard. Der auch ganz aufgeregt ist.
Ist er nicht niedlich?
Ja.
Ich stelle mir den wirklich so vor wie so einen zerstreuten Professor. Ich weiß nicht, warum mir jetzt Dr. Snuggles in den Kopf kommt. Aber so, ja. Und er ist dann ja auch immer gleich so enthusiastisch dabei. Das ist, macht ihn mir unheimlich sympathisch. Ich bin ja auch gerne mal so jemand, der sich, wenn dann so mit Schmackes in irgendwas reinstürzt.
Ich hatte aber eher den Eindruck, dass Geloe davon etwas genervt ist.
Das liegt aber, glaube ich, daran, weil Geloe so von ihrem Charakter her auch jemand ist, der ruhig, bedächtig und sehr stoisch ist. Also das sind schon zwei sich widersprechende Temperamente, die da aufeinander prallen. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass Geloe natürlich mit dem edonitischen Glauben nicht ganz so viel am Hut hat, um nicht zu sagen, es ist ihr ziemlich gleichgültig. Wobei sie es anscheinend ja auch respektiert. Also sie fragt ja dann nachher, oder sie mischt dann diese Kräuter zusammen und will das Drang ja zeigen, weil er ja als Schriftrollenträger das bisschen, was an Wissen noch da ist, möchte Geloe mit ihm teilen.
Die wenigen Künste. Ich fand das schön, dass sie auch dieses Wort Künste so betont hat, was ja so ein bisschen so quasi das Codewort ist für Magie.
Nein, und sie fragt Strangiard ja dann, ob ihm das sein Glauben verbietet, dass er sowas macht. Und gibt ihm dann aber auch gleich schon so eine Hintertür, so nach dem Motto, wenn das denn so ist, dann sieh es einfach als Geschichtsstunde. Das finde ich auch sehr niedlich.
Wobei ich da schon den Eindruck hatte, um nochmal zu dieser Magie zurückzukommen, dass Simon ja schon so gewisse Magiekenntnisse hat, ohne dass es ihm selber so richtig bewusst ist. Weil anscheinend ist ja nicht jeder so empfänglich dafür, auf diese Straße der Träume zu kommen. Sonst hätte er ja sich auch Sludig mitnehmen können.
Nee, das hat ein bisschen eine andere Bewandtnis. Das liegt einfach daran, das hatten wir in irgendwo früher schon mal, dass jemand festgestellt hat, dass Simon der Straße der Träume näher ist als andere Sterbliche. Mhm. Dass er einfach aufgrund von was auch immer eher einen Draht dazu hat. Warum auch immer, das klären wir dann irgendwann in 37 Staffeln. Also es hat einen Grund. Der wird aber in diesem Zyklus zum Beispiel nicht erklärt. Aber es ist so. Ich weiß nicht, ob es Geloe war oder Binabik, jedenfalls irgendeiner von denen hat es schon festgestellt, dass Simon von Natur aus näher an dieser Straße der Träume ist. Du merkst es ja oft auch, dass Simon prophetische Träume hat, die sich nachher als wahr erweisen, die gar nichts damit zu tun haben, dass er da jetzt willentlich auf diese Straße der Träume geht, sondern dass er einfach schlicht schläft.
Ja, das war ja schon damals, als er quasi dieses Gespräch zwischen Amarasu und Utoku belauscht hat. Da hat er ja eigentlich gar nichts dafür gebraucht. Da hatte er ja auch keine gierige Spiegel, da hatte er keine Kräuter. Und er war ja in seiner Bewusstlosigkeit da trotzdem mit drin, quasi. Hat das Gespräch mit abgehört. Ja, aber ich glaube, ihm selber ist es nicht so wirklich bewusst. Also er hat ja eigentlich schon einen Teil von dem, was er die ganze Zeit haben will.
Ach ja. Aber das ist halt nicht so dieses richtige Hokuspokus und ich kann, ne?
Du ja, weißt was. Ja, ja. Das ist halt dann wieder der Teil, wo er dann wirklich wieder mehr so das Kindliche hat. So dieses,
ja.
Das ignoriert.
Du kannst ja nicht erwarten, dass der von jetzt auf gleich erwachsen wird. Ich finde das eigentlich
sehr gut gemacht.
Sehr schön gezeichnet, genau. Weil es auch wirklich so realistisch ist. Du merkst halt einfach, dass er sich macht und da, erwachsen wird, aber wie das halt so ist, das ist auch so ein Prozess, der geht nicht linear, der geht in Spiralen.
Ja, das ist halt genauso wie damals, als er zum Ritter geschlagen wird. Oh, Überraschung, er fühlt sich gar nicht anders als Ritter. Ja, das ist kein Knopfdruck. Warum machen wir das überhaupt? Also warum will Geloe überhaupt mit dem auf die Straße der Träume? Ja, sie möchte, glaube ich, so ziemlich versuchen, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, die helfen können oder wollen oder irgendwo Schutz brauchen, dass sie zum Abschiedstein kommen. Allen voran, Tiamat hat sie im Sinn und sie hat auch irgendwo Miriamel im Sinn. Und zu der hatte ja Simon den besten Draht. Und gerade als sie Tiamat erwähnt hat, dachte ich mir, okay, macht Sinn, das erklärt, warum Tiamat so oft Ledet gesehen hat in seinen Träumen.
Genau.
Und da haben wir wieder dieses so, ja, sie hat anscheinend schon mal versucht, irgendwie mit Miriam Mel in Kontakt zu treten, schafft's aber nicht, weil irgendwie ein Schleier um sie herum ist. Das hatten wir schon damals, als Miriam Mel noch in der sankelanischen Edonitis war. Da hatte ich sehr viel drauf geschoben, dass sie vielleicht von diesem Kirchenbau oder diesem geistlichen Bau an sich abgeschirmt wird. Ich bin immer noch überlegen, woran es liegen kann, weil Kadrach kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich mir denke, ja, Kadrach müsste es ihr eigentlich ganz zugutekommen, wenn irgendjemand Miriam Mel helfen will. Also warum sollte er sie abschirmen? Oder, keine Ahnung, Aspitis hat irgendwas, was das bewirkt.
Okay. Nee, die Frage hätte ich sonst auch irgendwie gehabt. Ich wollte noch mal drauf zurückgehen. Ich habe jetzt gerade die Stelle gesucht, ich habe es aber nicht gefunden. Wo sich Geloe über die Zeugen auslässt.
Warte, ich glaube, ich habe es markiert.
Ah, hier, ich hab's.
Ja, sie benutzten, wie die alte Überlieferung sagt, Steine und Schuppen, Teiche und Feuer. Zeugen nannten sie sie.
Genau. Erinnerst du dich an Zeugen, die wir schon hatten?
Ja, zum Beispiel diesen Kristall, den wir unter dem Berg hatten bei Megan. Oder auch,
Genau, den Scherben in Mezzutua, genau.
oder eben auch, was war das für ein Ding bei Amerasu?
Die Nebellampe.
Nebelampe, danke.
Genau. Die kleinen Zeugen mit den Drachenschuppen, ne?
Jirikis Spiegel.
Genau. Das Sprechfeuer in Hikihikayo hatten wir auch schon. Die atmende Harfe in Nakiga. Den Teich der drei Tiefen in Asua.
Die vergesse ich immer.
Es macht nichts. Du hast ja mich dabei. Ich bin ja das wandelnde Podcast-Lexikon. So komme ich mir jedenfalls manchmal vor. Ne? Aber ja,
Das ist ja
genau.
deine
Und
Aufgabe.
genau. Ne? Ja. Meine Aufgabe, genau. Ja, und zurückzukommen, als Geloe dann erwähnt auch, dass sie vielleicht versuchen will, auf nochmal zu Miriamel in Anführungszeichen durchzukommen, kriegen wir nochmal so ein bisschen Einblick in Simons Innenleben, der fürchterlich enttäuscht war, weil er Miriamel eben nicht auf dem Stein des Abschieds gefunden hat. Die war halt einfach nicht da. Und dass sie mit diesem Dieb Kadrach unterwegs ist, gefällt ihm auch nicht. Das geht ihm völlig gegen den Strich.
Gut, er hatte natürlich Katrach auch nicht in allzu guter Erinnerung, weil er hat ihm ja damals das ganze Geld geklaut, als er für Rache damals einkaufen sollte. Oder nee,
Richtig,
nicht für
genau.
Rache, sondern für die Köchin. Also, dass er da kein gutes Gefühl hat, verstehe ich auch ein bisschen.
Und wir wissen ja auch immer noch nicht so, was wir von Kadrach halten sollen und was der eigentlich in Anführungszeichen im Schilde führt.
Ja, und Simon weiß auch noch immer noch nicht so ganz, was er von seiner Beziehung zu Miriamel halten soll. Sagte er selber. Hoffnung, Zuneigung, Bitterkeit. Immerhin ist er jetzt ein Ritter, also besser als ein Küchenjunge.
Sagen wir mal so, auf den Stufen zum Thron da oben ist er jetzt zumindest mal ein paar Stufen raufgeklettert.
Naja,
Aber
das
von
wird noch.
Augenhöhe können wir immer noch nicht reden, aber gut.
Das wird noch.
Schauen wir mal.
Auf jeden Fall haben die Strangiat, Winabig und Simon von Geloe Kräuter gekriegt. Geloe braucht sowas nicht, Lelet auch nicht. Die haben da den kürzeren Weg. Und dann betreten wir quasi aus Simons Perspektive die Straße der Träume, der dann auch erstmal Lelet begegnet. Etwas kleines, geschwindes, das hin und her hüpfte wie ein Sperling. Wenn wir die Vögel auch mal wieder haben.
Die hatten wir ja vorher auch schon, als Geloe dann sagte, der Sturm, der jetzt aufzieht, macht es auch schwierig, dass sie mit den Vögeln sprechen kann. Dazu kommen wir ja dann später auch nochmal, dass diese Vögel auch was zu berichten haben und dass die in dem Sturm sich natürlich auch verstecken und dann die, die da auf dem Abschiedsstein sitzen, quasi blind sind, weil die ja auch nichts von rundum mitkriegen, weil ja auch keiner weiß, dass die da sind. Die sitzen jedenfalls alle zusammen ums Feuer, nehmen sich an den Händen und ab geht's auf die Straße der Träume. So.
Ja, und Simon sieht als nächstes, nachdem er dann eben Lelet gefunden hat, irgendwie so eine Art Turm, der ihm aber eher Angst macht, wo ich eher an die Sturmspitze denken muss. Also von dem würde ich mich dann auch eher fernhalten. Hat so was von Traumdeutung, der Rest des, oder dieser Teil des Kapitels.
Ja, vielleicht auch ein bisschen Foreshadowing. Wer weiß.
Aber immerhin versucht er sich zu konzentrieren und denkt an seine Freunde, was das Ganze aber auch wieder ein bisschen für ihn leichter macht, damit er an die richtigen Stellen, sage ich mal, kommt.
Ja, er macht sich dessen halt bewusst, dass er die an den Händen hält und dass die bei ihm sind und dass er halt nicht jetzt irgendwo da alleine rumdriftet, sondern dass die halt mit vereinten Kräften da jetzt unterwegs sind. Genau.
Deswegen ist so das erste Ziel Tiamak, den ja Gelo jetzt zum Sesuadra rufen wollte. Und sie versuchen ihm eben, wie gesagt, er soll zum irgendwie begreiflich zu machen, dass er zum Stein des Abschieds kommen sollte. Er ist da auch irgendwie auf so einer Art Turm, aber ich habe eher so das Gefühl gehabt, so einem Turm aus Pergamenten oder wie war es, Abfallhaufen alter Pergamente. Vielleicht ist der zu sehr an sein Manuskript oder an diese Manuskriptseite aus Nisses Buch gebunden.
Welche Manuskriptseite aus Nisses Buch?
Die Tiamak hat.
Ach so, ja.
Die wollte er ja eigentlich Morgenes bringen.
Mhm. Welche ist das? Die mitbringt aus Nuanis Felsgarten, ne?
Du fragst Sachen. Aber auf jeden Fall irgendein Gedicht. Aber er hatte da was. Deswegen wollte er überhaupt zu Morgenes reisen.
Moment. Ja, hier ist es nochmal. Bringt aus Nuanis Felsgarten her, den Blinden, der sehen kann. Findet das Schwert, das die Rose befreit. Am Fuße des Rimmerbaumes dann. Sucht in dem Schiff, auf der seichtesten See, den Ruf, dessen lauter Schall euch des Rufers Namen gibt an in klingendem Widerhall. Und sind Schwert, Ruf und Mann in prinzlicher Rechter. Dann werden auch frei lang gefangene Geschlechter. Das ist das, was Tiamak auf seiner Seite stehen hat. Und wo wir ja schon immer drüber nachgrübeln, was das denn wohl eventuell unter Umständen vielleicht heißen könnte. Mhm. Gut. Also das ist es, ne? So, ja. Also es ist halt so, dass Geloe durch Lelet spricht und die den Tiamak aufwecken will. Die Kommunikation klappt aber auch nicht so besonders gut. Da gibt's auch einiges an Störungen. Tiamak wehrt sich auch erst, so nach dem Motto, Dinivan hat aber doch gesagt, ich soll das und das. Und Geloe versucht ihn davon zu überzeugen, dass das jetzt alles nicht mehr wichtig ist. Geloe weiß auch, dass Dinivan einen Plan mit Tiamak hatte, aber sie weiß halt nicht, was dieser Plan war. Ja, und Nisses Buch, genau. Das hören sie noch, dass Tiamak das wohl sagt. Und das ist das, was an, in Anführungszeichen, Kommunikation mit Tiamak jetzt im Moment so funktioniert. Oder halt eben nicht. Es ist halt wirklich eher so, naja, ob das jetzt bei Tiamak angekommen ist, wissen wir nicht hundertprozentig. Erfahren wir dann vielleicht, wenn wir das nächste Mal bei Tiamak sind.
Deswegen ist so der nächste halt der Versuch, Miriamel irgendwie zu erreichen, wo ich im ersten Moment leichte Assoziationen mit Rapunzel hatte, weil Simon mal wieder schon wieder an einen Turm denken musste und bei Miriamel immer an die Haare denken muss. Und dann dachte ich mir, keine langen goldenen Haare diesmal. Das erinnert so an Rapunzel. Die war auch in dem Turm gefangen. Miriamel ist ja auch irgendwo gefangen. Und Simon stellt ja fest, er hat schon öfters in seinen Träumen Türme gesehen und die hatten nie etwas Gutes zu bedeuten. Aber tatsächlich ist, soweit kommt er, dass Miriamel irgendwo auf einem Schiff ist, aber an das kommt er auch nicht heran.
Ja, und dass das Schiff im Sturm feststeckt und dass da, tja, das war's dann. Näher kommen sie da irgendwie nicht ran. Stoßen da quasi gegen einen Vorhang, eine Mauer, keine Ahnung.
Er versucht, glaube ich, sogar noch irgendwie zu rufen, dass sie zum Stein des Abschieds kommen soll. Aber ob sie das dann halt auch wirklich hören wird, wissen wir auch nicht.
Nee.
Mein Sturm würde sogar noch einigermaßen Sinn machen, weil das, als wir Miriamel verlassen hatten, war, glaube ich, auch kurz davor, dass ein Sturm aufgezogen ist.
Ja, genau.
Aber das kann eigentlich nicht der Grund für diese Mauer oder diesen Schleierhindernis, wie auch immer, sein. Weil das ist ja schon länger um Miriamel herum. Ich überlege, ob sie irgendwas bei sich haben kann. Aber selbst da würde mir momentan nichts einfallen.
Ach ja.
Ja, ich weiß schon. Kein Kommentar.
Was soll ich da jetzt zu sagen?
Nix. Wie immer. Ja, und dieser Sturm ist jetzt aber gefühlt, also zumindest auf dieser Straße der Träume, eher um Simon rum. Und er wird davon umschlossen. Und ich mache mir Sorgen um unseren Simon, dass der quasi den Anschluss zu seinen Freunden verliert. Und fieserweise haben wir jetzt auch mal einen kurzen Szenenwechsel.
Tja, sonst wäre es doch langweilig.
Ja, aber immerhin wenigstens mal in einem Kapitel. Das wäre sonst noch gemeiner.
Ja, gut. Schwenk zum Kamerakind Deonot.
Der beobachtet, wie sich Josua mit Gelue unterhält, die er eigentlich anscheinend nicht wirklich leiden kann oder die ihm nicht ganz geheuer ist. Genauso wie der Troll ihm nicht so ganz geheuer ist oder nicht weiß, wie er den einschätzen soll. Und Gelue will irgendwie versuchen, Tiamat zu retten. Weil das ist, glaube ich, dann so dieser Punkt, wo wir dann eben erfahren, dass er für die Nivan irgendwie wichtig war und Gelue zwar nicht weiß, wie, aber ja, schaden kann es ja nicht. Sie hatte ja von Anfang an so dieses Vorhaben, sie will alle zu sich rufen, die irgendwie helfen könnten. Mhm. Nur ist Josua auch nicht so begeistert davon.
Ja, aber letzten Endes, ich sag mal, steht hier ja auch Vara, die an seiner Seite sah nicht glücklich aus, weil Josua ständig weitere Verantwortung aufgebürdet wird. Ich sag mal, ich finde jetzt nicht, dass das in irgendeiner Weise in Josuas Verantwortung fällt. Mehr als Tiamat sagen, wenn du Hilfe brauchst, komm her, kann man ja auch nicht. Und ob das jetzt irgendwie funktioniert oder nicht, ja, mein Gott, das ist halt wirklich so, tja, ist so, oder?
Was heißt hier noch mehr Verantwortung? Was willst du denn sonst machen? Er ist halt nun mal in dieser Position. Ja, er ist gefühlt irgendwie geschwächt und teilweise macht Josua auch ein bisschen einen überforderten Eindruck, aber wer soll's denn sonst machen? Mhm. Und das ist dann so auch so diese Stelle. Also zwischendrin verabschiedet sich Binabik auch relativ zügig wieder, weil der sich anscheinend Sorgen um Simon macht.
Von dem wir ja immer noch nicht wissen, was mit dem passiert ist.
Ja, wo ich kurz überlegt habe, ist er wohl immer noch auf der Straße der Träume irgendwie gefangen oder so? Habe ich mir schon ein bisschen kurz Sorgen gemacht. Und das ist dann aber auch so die Stelle, wo Gelue dann anfängt zu erzählen, dass sie eben von den Vögeln weiß, dass ein Heer auf den Sesuadra anscheinend zuhält.
Ja.
Wohin auch sonst. Also Gelue ist in dem Kapitel ein bisschen gereizt.
Ja, weil sie halt auch, ich sag mal, permanent in Frage gestellt wird. Gerade so auch von Deonor, der dann auch sagt, wie, du kannst mit den Vögeln reden. Und dann erklärt sie halt, naja, es ist jetzt halt nicht irgendwie reden, sondern ich kann halt ihre Wahrnehmungen selber wahrnehmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die was fragen kann oder so. Und mir fallen halt nur Sachen auf, die den Vögeln auch sehr, sehr ungewöhnlich sind, wie halt so zum Beispiel ein so großes Heer. Und Deonor ist da sehr, ja, skeptisch. Und dann fährt ihn Gelue aber ziemlich fies an und sagt, also hör mal, wenn ich das nicht könnte, dann hättest du dich damals mit Hodwig auf der Weide da total geprügelt. Sei mal froh, dass ich da dazwischen gegangen bin. Josua nimmt Gelue dann auch so ein bisschen in Schutz und ach ja Gott, diese Niggeligkeiten, es ist einfach nur anstrengend.
Ja, wobei an der Stelle ja dann Deonor dann schon wirklich ein Licht aufgeht und ihm er dann feststellt, dass ja vielleicht Gelue doch recht hat und er ihr dann sogar zupflichtet. Also das fand ich, auch er lernt. Er ist manchmal auch ein bisschen verbohrt, aber auch er ist lernfähig.
Ja, und dann wird sich halt weiter über dieses Heer unterhalten, das ostwärts zieht. Josua sagt, wie sicher ist das, dass die hierher kommen? Sagt Gelue, ja, sicher ist gar nichts, aber wo sollen sie sonst hinwollen? Josua vermutet Gutwulf und die Erkühnwache.
Ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
Jein, ist nur halb richtig.
Ja, stimmt. Nicht Gutwulf, sondern eher Fengwald.
Weil Gutwulf ja blind auf dem Hochhorst rumtappt. Das war ja das Letzte, was wir von Gutwulf gehört haben, ne?
Deswegen braucht jetzt auch Josua erstmal wieder Zeit, um alles zu verdauen. Er will als erstes Simon besuchen, bisschen spazieren gehen mit dem vielleicht, nachdenken.
Was so ein Prinz halt macht. Er grübelt.
Das kann Josua besonders gut. Wobei, das hat er mit seinem Bruder irgendwie gemeinsam, weil der scheint auch des Öfteren grüblerisch zu sein. Wechseln jetzt dann mal eben wieder zu Simon, der anscheinend immer noch oder wieder träumt. Diesmal träumt er davon, wie er selber auf einem Thron sitzt und irgendwelche Höflinge ihn mit Geschenken überschütten, denen er nicht weiß, was er mit denen anfangen soll. Die immer wieder rufen, der König bringt Wiedergeburt.
An wen erinnert dich das?
Erinnern ist keine Ahnung, aber das ist halt so Wasser auf meinen Mühlen, auf meiner Theorie, von wegen, Simon ist ja sowieso irgendwie Thronfolger und König.
Ich dachte eigentlich eher, dass das an die Feuertänzer erinnert und an die Verehrung des Sturmkönigs. Da wäre ich jetzt gewesen, aber okay. Okay.
Ja. Ja, auch. Ja, ja, nee, ich versuche das gerade in meinem Kopf da hinzubringen. Ja, macht auch Sinn.
Macht auch Sinn, ne? Vor allen Dingen, wenn du halt siehst, dass die da wirklich Mengen an Dingen vor Simon vor Simon auf dem Thron abgeladen werden. Sei es jetzt was zu essen, also Obst, Gemüse, aber auch tatsächlich lebendige Kinder. Ihm wird auch eine Puppe gereicht und dann sieht er quasi, wie ihm das so in der Hand anfängt zu verfaulen, wie so in so einem Zeitraffer. Kennst du diese Zeitraffer?
Ja.
Wenn du wirklich was,
ja, ich fand das, den Teil im Kapitel auch ein bisschen gruselig und widerlich.
Ja, weil Simon sich dann nämlich auch im Traum aufmacht und dieses Kind sucht und versucht zu retten, während alles andere um ihn her so quasi in Auflösung begriffen ist, nennen wir es mal so. Ja, gruselig. Mhm. Aber dann wird Simon Gott sei Dank wach. Und es stellt sich raus, er war schon oder ist schon wieder in seinem Zelt. Die haben ihn in der Sternwarte wohl irgendwie wieder zurückgeholt. Und dann musste Simon erstmal schlafen gehen, weil der, glaube ich, ein bisschen fertig ist. Und hat dann nochmal geträumt. Also
nochmal. Darf ich nochmal ganz kurz zu diesem Traum?
Aber natürlich.
Mir ist mal aufgefallen, dass da eben von einem Ring die Rede war.
Uh-huh.
Oder war es ein Ring gewesen, ein goldener Reif? Also dann hatte ja dieses Kind irgendwie. Ich weiß nicht, ob dieses Kind vielleicht doch irgendwie Simon selber versinnbildlichen soll, weil was mit seinem Ring, den er über Beanerbeg von Morgannis bekommen hat, ist ja auch noch nicht geklärt. Was ich nur kurz erwähnt habe. Danke. Ja, und er stellt dann aber auch fest, dass er auf diesem Weg in der Straße der Träume so beinahe in etwas Übles reingeraten ist. Etwas wirklich sehr Übles. Das war ja dieser Sturm, der ihn da so umschlossen hat. Und dass sie überhaupt nochmal auf die Straße der Träume konnten, lag daran, dass Gelo ihre letzten Kräuter geopfert haben. Und die gibt's jetzt nicht mehr. Das war der letzte Rest, den sie hatte. Aber dann hat Simon eine Idee, wie er vielleicht doch nochmal dahin könnte. Wo ich auch sofort an Jirikis Spiegel denken musste.
Okay.
Aber bevor er das irgendwie in die Tat umsetzen kann, diesen Versuch, kommt Josua zu Besuch. Und dann machen die beiden halt ihren Spaziergang.
Ja, Simon ist da nicht so wirklich begeistert von, weil er jetzt eigentlich so seinen Plan in die Tat umsetzen will. Und es passt ihm halt gerade eigentlich nicht so in den Kram, aber er beißt dann da in den sauren Apfel und denkt, naja gut, dann gehe ich halt mit.
Jetzt hat er schon mal die Möglichkeit, mit dem Prinzen alleine zu reden. Passt auch wieder nicht.
Ja, das ist, wie du es machst, ist es nicht richtig. Das ist doch ganz klar. Sonst wäre das doch langweilig.
Ja, Josua erzählt Simon auch von diesem Heer, das auf sie zukommt. Sinniert so ein bisschen über die Zukunft und über sein Kind, das unterwegs ist. Ihm wäre ja ein Mädchen lieber, weil das wäre ja viel geschützter vor einem Krieg als ein Junge. Was ich mir denke, nein.
Diese Erkenntnis hat Simon dann ja auch. Das wirft Simon ja auch ein. Weil ja zum Beispiel Miriamel auch in diesen Krieg hineingezogen worden ist, mehr oder weniger, mehr oder weniger willig.
Oder auch wahrer.
Oder auch wahrer, genau.
Das sind tatsächlich so die Momente, wo ich mir denke, ja, auch Simon lernt dazu. Und ja, was einen Sohn betrifft, dann müsste er ihn halt irgendwie fortschicken, zur Ausbildung, wenn er diesen Krieg irgendwie gewinnen würde. Und andererseits, wenn er den Krieg verlieren würde, würde sein Sohn eher gejagt werden. Ich kann mir bei meinem besten Willen nicht vorstellen, dass das bei einem Mädchen anders wäre.
Nee, ich mir auch nicht, ehrlich gesagt. Aber naja, gut.
Ich krieg mal Kinder, das ist kein Spaß. Auch als Frau nicht.
Nee, als Frau glaube ich noch weniger als Mann. Also,
ja. Und passend, also für mich irgendwie passend zu seinem Traum mit diesem Ring, denkt Simon jetzt nochmal an seinen eigenen Vater und überlegt sich, ob sein eigener Vater auf ihn stolz wäre.
Mhm.
Und ich denke schon, ja. Unser Mondkalb macht sich. Und als die beiden dann wieder zurück bei Beanerbeg sind, der sich die ganze Zeit Sorgen um Simon macht, da hat also Beanerbeg hat heute etwas sehr Mütterliches. Geht dann Simon schon selber auf die Nerven. Weil eigentlich will er Beanerbeg gerade loswerden, weil er möchte ja immer noch seinen Plan umsetzen.
Von dem Plan weiß der Leser in diesem Moment eigentlich noch gar nichts. Das kriegt er erst etwas später noch mit. Beanerbeg ist allerdings für die Nachtwache eingeteilt, sodass Simon sich da dann auch ganz elegant, indem er so tut, als wenn er müde wäre, aus der Affäre zieht.
Wie praktisch.
Ja.
Weil man wenigstens Beanerbeg los. Und Überraschung, kaum ist Beanerbeg weg. Wir müssen mal kurz noch ein paar Minuten abwarten, damit Beanerbeg auch wirklich weg ist. Fängt Simon das Suchen an und begibt sich auf die Suche nach Jirikis Spiegel. Also offensichtlich hatte er die gleiche Idee wie ich.
Ja, aber er findet erstmal ganz was anderes.
Das Geschenk von Amarasu an Josua, das er anscheinend immer noch nicht übergeben hat. Wo wir ja eigentlich auch noch wissen wollten, was da drin ist. Aber da beherrscht es sich auch nochmals nicht aufzumachen. Ich habe mich nur kurz darüber gewundert, dass er beides oder zumindest Jirikis Spiegel in Heimfinders Satteltaschen findet, weil eigentlich kann es da nicht unbedingt sein. Weil Jirikis Spiegel hatte er die ganze Zeit bei sich, auch während er in Jaui Tinukai war. Das war ja schon, da hatte er Heimfinderin ja schon längst verloren. Ich schieb's jetzt einfach mal darauf, dass Simon extrem unordentlich ist und Binabik alle seine Sachen irgendwie in diese Satteltaschen stopft.
Ja, da kannst du durchaus recht haben. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber du hast recht. Er hatte den Spiegel ja mit, weil er damit ja dann, das war ja das, was er aus gerettet hat, bevor er sich da im Schneesturm im Aldehorte von Aditu hat retten lassen. Ne? Genau.
Mhm. Genau. Wie gesagt, ich erkläre es mir dann damit, dass vielleicht Binabik alles an einem Platz haben wollte und ihm die ganze Unordnung auf die Nerven gegangen ist.
Was auch wieder zu diesen mütterlichen Zügen in diesem Kapitel passt, die Binabik da aufleist, ne?
Und dem unordentlichen Teenie.
Ja.
Josua. Simon macht sich dann mit Spiegel dann auf den Weg zur Sternwarte, weil das scheint ihm schon bewusst zu sein, dass das so ein Ort ist, an dem diese Grenzen eher verschwimmen zur Straße der Träume. Er hatte ja da selber schon so seine, ja, Halluzinationen, Visionen.
Visionen,
danke.
Visionen würde ich das nennen, genau.
Mhm. Deswegen versucht das dann, wenn dann schon da. Er hat sich auch noch beherrschen können, das Geschenk von Amarasu nicht zu öffnen. Ich würde jetzt aber schon gerne mal langsam wissen, was da drin ist.
Ja.
Und immerhin geht Simons Plan auf. Also er schafft es irgendwie auf diese Straße der Träume, aber er schafft es nicht wirklich, Miriamel zu erreichen. Er scheint wohl ein weibliches Wesen zu sein, aber nicht Miriamel. Irgendwie ist die Augen sind anders, das Haar ist eher so fuchsbraun. Und wenn du mich jetzt fragst, nein, ich habe null Plan, wer das sein könnte.
Ach, wirklich nicht?
Nee.
Okay.
Megwin? Kann das Megwin sein? Bitte hören Sie mir beim Denken zu. Also das wäre jetzt so aus der Pistole geschossen und gerade so spontan überlegt, vielleicht ist Megwin. Weil die befindet sich ja gerade auch auf ihrem, was auch immer, Trip da irgendwo in den Bergen oben.
Auf dem Bradach-Tor, genau.
Eine Möglichkeit. Und sie hat so einen, sie hat diesen Kristall, den sie, okay, für Megwin. Aber sie hat halt null Erfahrung, was erklären würde, warum diese Verbindung nicht richtig zustande kommt. Und die beiden kennen sich ja nicht.
Nee.
Jedenfalls ist noch irgendwas anderes in diesem um ihn herum. Eher was Bedrohlicheres, was Dunkles, Tödliches, wo ich eher, da würde ich relativ spontan auf den Sturmkönig schließen.
Oder ja, oder zumindest irgendwie eine nicht besonders freundlich geartete Wesenheit. Ob nun Ineluki oder Utuku oder...
Ja, aber immer wenn es darum geht, dass irgendwas nicht freundlich ist, dann läuft es auf die beiden hinaus.
Ja, genau.
Und als er sich schon ziemlich verloren fühlt, ruft aber jemand nach ihm. Und derjenige ruft Seoman. Was gibt nicht allzu viele Leute, die so nach Simon rufen. Also muss es irgendwie, ja, Aditu und Jiriki. Der Rest der Sisi spricht ja nicht wirklich mit ihm.
Beziehungsweise ist tot. Amarasu ist ja
leider
Gottes verblichen. Ich vermisse Amarasu. Ich mochte die so gerne.
Ja, doch schon. Sie hatte halt auch irgendwie sowas Großmütterliches.
Ja.
Aber tatsächlich ist es Jiriki, der nach Simon ruft. Was jetzt bei Jirikis Spiegel nicht wirklich verwunderlich ist, weil der hatte ihm ja damals gesagt, dass er den benutzen soll, wenn er in Gefahr ist.
Mhm.
Deswegen ist auch das die erste Reaktion. Ist alles in Ordnung? Bist du in Gefahr? Dieses dunkle, tödliche hat inzwischen auch von Simon abgelassen. Das war eher gelangweilt. Und auch Jiriki sagt, naja, also wenn das alles Böse kommt, momentan eher aus der Richtung von Nakiga. Er wüsste jetzt nicht, was es sonst sein soll. Unser Mondkalb ist gar nicht so mondkalbig und fragt dann wenigstens gleich, ob sie Hilfe schicken können, weil ein Heer unterwegs ist. Was ich ihm hoch anrechne. Und man dachte, ach guck, der Junge wird doch erwachsen und denkt mit. Aber Jiriki kann aber leider nicht helfen.
Jedenfalls nicht ad hoc.
Ein Grund dafür ist, dass Shima Onari im Sterben liegt. Also die Verwundungen, die er durch Nikua erlitten hat, waren dann wohl doch schwerwiegender.
Und deswegen haben die Sithi sich auch alle in Zhao Itinu Kai versammelt. Auch Sithi, die seit ewigen Zeiten nicht da waren. Viele hundert Male haben wir das Jahrende getanzt, seit alle Häuser zum Kriegsrat zusammengekommen sind. Und Jiriki zeigt ihm dann quasi auch in so einer Vision, wie es da gerade aussieht. Da sind so ein paar Gestalten, die da so rumlaufen. Die sind zwar jetzt nicht wichtig, aber die werden irgendwann mal später wichtig. Chekaisu Bernsteinglocke, Ziyandu, die Meisterin der Überlieferungen, aus Kimentari und Yitsashi Grausspeer. Und Kiori, der lange Reiter, der das Haus der tanzenden Jahre seit den Tagen von Senditu nicht mehr besucht hat. Die Verbannten sind zurückgekehrt und wir werden als ein Volk kämpfen, wie wir es nie mehr getan haben, seit Asua fiel. Nur damit ihr das mal gehört habt. Vielleicht erinnert ihr euch dann irgendwann mal daran, dass ich gesagt habe, hier, da sind sie schon.
Ja, irgendwann, das wirkt so, ja, die kommen erst dann, wenn halt fast alles zu spät ist und im Bach runtergeht und sind dann in der Sekunde da, wenn die Schlacht gerettet werden muss. So diese finale Schlacht am Ende. Dann kommen die Sifi und helfen und das Blatt ist gewendet.
Jiriki sagt ja ganz klar, er ist ja nicht sowas wie ein Prinz, er hat da eigentlich nichts zu sagen und dieser Kriegsrat entscheidet wahrscheinlich auch eher mehr demokratisch schwer, als Simon das jetzt von irgendwelchen Königshäusern erwarten würde. Und dass die Sithi auch viele Verpflichtungen haben und dass Jiriki auch deswegen nicht garantieren kann, dass die Sithi zum Sisuadra kommen und ihnen dort helfen. Er wird seine, ja, das, was er an Überzeugungskunst aufbringen kann, sicherlich in die Waagschale werfen, aber er kann halt auch nichts versprechen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Jiriki auch sagt, nichts, was hier auf der Straße der Träume besprochen wird, ist sicher vor diesen Schergen aus Nakiga. Dass sich die Sisi versammelt haben, ist sicherlich bekannt, aber wo die denn nachher hingehen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das nicht unbedingt öffentlich rausposaunt werden würde. Selbst wenn sie es jetzt schon wissen würden. Mhm. Aber du hast schon recht, es ist ziemlich schlau von Simon, dass er die Gelegenheit da beim Schopf packt und nachfragt. Ne?
Ja, und er fragt dann auch nochmal nach, ob er ihm wenigstens helfen könnte, Miriam zu kontaktieren. Und Jiriki kann und will aber auch nicht. Und auch die Begründung kann ich nachvollziehen, weil er sagt, naja, so sinngemäß, wenn ich dir jetzt helfe, sie irgendwo, das, was sie gerade vielleicht auch schützt, schützt sie vielleicht auch vor irgendwas Bösem. Also anscheinend ist nicht nur Simon auf der Suche nach ihr, sondern noch irgendwas anderes und das könnte sie da erst hinführen und dann wiederum Miriam in Gefahr bringen.
Simon fühlt sich da gleich so ein bisschen getadelt, weil Simon ja derjenige war, der Ingen Jäger nach Zhao Itinu Kai geführt hat. Der hat sich ja quasi den Simon an die Fersen geheftet. Stellt dann aber fest, dass Jiriki das halt eigentlich nur so bemerkt und da auch überhaupt kein Vorwurf mitschwingt oder ähnliches. Aber da wird Simon halt klar, dass das auch alles nicht ganz so einfach ist, wie er sich das vorstellt. Und dass es ja auch eventuell einen sehr guten Grund haben kann, dass Miriamel nicht erreicht werden kann. Wer das jetzt verursacht oder was, sei mal dahingestellt.
Wobei das halt tatsächlich wieder noch so mal so eine andere Sichtweise auf diesen Schild um Miriamel wird. Es ist nicht nur bist so, sie ist abgeschirmt, sondern sie ist vielleicht zu ihrem Schutz abgeschirmt.
Bist du denn auch tatsächlich sicher, dass dieser Schutz sich auf Miriamel bezieht? Oder dass die da nur, könnte es auch vielleicht sein, dass die da mehr oder weniger zufällig in so einen Schild reingekommen ist, den jemand anders aus... Wieso Kadrach?
Ja, wieso nicht? Ach, weil er halt auch Teil des Bundes der Schriftrolle war und sich ja quasi über Jahrzehnte vor den anderen versteckt hat.
Okay.
Und Kadra war auch in der sankelanischen Edonitis in ihrer Nähe. Also vielleicht geht es weniger um sie, sondern mehr um ihn.
Oder um beide. Ja. Wer weiß, wer weiß.
Gut, ich versuche das mal in meine Überlegungen mit einzubeziehen.
Also es ist halt gar nicht mal gesagt, dass das etwas ist, was um Miriamel drum zu ist, sondern vielleicht ist es auch etwas, in dem Miriamel aus irgendwelchen Gründen gerade zufällig drin ist. Denn es ist ja so, die stehen vor diesem Schiff, auf der Straße der Träume und kommen nicht zu diesem Schiff durch. Und alles, was auf diesem Schiff ist, können sie ja nicht erreichen. Es kann also tatsächlich, was weiß ich, die Niskie sein, es kann Aspides sein, es kann irgendeiner, ne? Also der Möglichkeiten sind da viele.
Ja, also die Niskie denke ich eher weniger mehr. Gut, das Schiff war halt auch gerade, lag auch gerade in Nabban an, als sie in der sankilanischen Edonitis. Aber ich würde es tatsächlich eher auf Miriam oder Kadrach eingrenzen. Oder irgendetwas, was die beiden bei sich haben. Aber sonst gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen, oder?
Nee. Außer, dass Jiriki Simon jetzt noch hilft, dass er wieder zurück in die Realität kommt. Simon sagt, er möchte wohl gerne zurück, er weiß nur nicht wie. Und Jiriki sagt, er hilft ihm und...
Ja, das ist ihm dann, nachdem er damit angefangen hat, ist ihm dann auch Simon irgendwann mal klar geworden, diesmal habe ich ja gar keine Hilfe, sondern bin hier ganz alleine. Vielleicht ein bisschen blauäugig. Wobei, wie gesagt, ihm ist offensichtlich nicht bewusst, dass er das schon öfters ohne Hilfsmittel gemacht hat.
Aber noch nie so richtig absichtlich, ne?
Das nicht, ne.
Und da merkt er dann halt auch tatsächlich, dass es anscheinend gar nicht so einfach ist, den Weg wieder zurückzufinden. Naja. Ja.
Ödland der Träume. Ich glaube, dass, die Straße der Träume ist, glaube ich, mit viel Grau und Stürmen und undurchsichtig, kann als Ödland, glaube ich, durchgehen. Und wir waren ja dieses Mal wirklich nur bei Simon und oder überhaupt nur am Sesuadra.
Ja, finde ich aber ganz passend.
Ja. Bis zum nächsten Mal nur ein Kapitel.
Ach so, Und das ist ein spannendes Kapitel, das sage ich euch jetzt schon mal. Findet ihr uns wie immer auf unserem Discord-Server, bei Facebook oder Instagram oder per E-Mail an zgetpodcast@gmail.com. Mein Gott, 50 Folgen und ich kann es immer noch nicht. Wir freuen uns über Bewertungen, Rezensionen, einfach alles. Erzählt euren Freunden von uns. Wir freuen uns nämlich, dass ihr uns so fleißig zuhört. Und dann, haben wir noch was zu sagen?
Nö, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Dann lasse ich dir jetzt das letzte Wort. Bis dann. Tschüss.
Bis bald.
Das wird nächste Woche interessant, da freue ich mich drauf. Oder übernächste. Also in 14 Tagen. Also in der nächsten Episode.
Bei der nächsten Aufnahme, ja.
Bei der nächsten Aufnahme, ja. Aber wir werden da jetzt nichts mehr drüber verlieren. Dann habe ich nämlich gleich auch was, was ich dahinter schnipseln kann. Ich bin so klug.
K-L-U-K.